Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Dass Rock'n'Roll auch bayerisch geht, das führt die Spider-Murphy-Gang seit 40 Jahren vor. Sie ist wohl die münchnerischste aller Bands, obwohl sie Anfang der 80er Jahre auch deutschlandweit bekannt und in allen Charts war, auf Hochdeutsch. Ein Dokumentarfilm erzählt jetzt die Geschichte der Band.
Bei der Olympiade haben sie den Sperrbezirk eingeführt und zur selben Zeit haben dann die Boulevardblätter die Vermittlung übernommen.
Es ist durch die Decke gegangen, ne?
Das ganze Zimmer war Geld überall.
Ich darf Sie ganz herzlich in der Stadt Zwickau begrüßen.
Wir sollen uns vorkommen wie die Beatles.
Aus England kommen die oder woher, ne?
Regisseur Jens Pfeiffer hat die Gründungsmitglieder Günther Siegel und Barney Murphy interviewt und ist mit ihnen auch an die Anfänge der Band zurückgegangen in Schwabinger Clubs. Spider-Murphy-Gang Glory Days of Rock'n'Roll heißt der Film. Er ist jetzt im Kino zu sehen. Und in welcher anderen Stadt hätte er Premiere haben können als in München beim Filmfest. Dort habe ich Jens Pfeiffer getroffen und er hat mir eingangs davon erzählt, was ihn vor dem Film mit der Musik der Band eigentlich verbunden hat.
Ich muss zugeben, ich habe nur eigentlich Skandal im Sperrbezirk gekannt und Schickeria und kenne so die Fotos von damals, wo der Günther diesen schwarz-rot geringelten Pulli anhatte und die Tolle und ich glaube, ich kenne auch ein paar dieser NDW-Hits, kannte ich so damals. Aber dann in dem letzten Jahr habe ich eben erstmal gemerkt, wie viel Bedeutung die Band überhaupt für München hat, weil jeder, dem man das erzählt, sagt, erster Kuss, erste Kassette, erstes Konzert. Und das ist irgendwie in der Seele der Stadt, glaube ich, so verankert. Ja.
Ja, denn als Sie geboren wurden, wenn ich das verraten darf, da hat sich die Band so ungefähr gegründet. 77 hat sich die Band gegründet. Wie sind Sie dann darauf gekommen, einen Film über die Spider-Murphy-Gang zu machen?
Dass ich die Regie übernehme, ist eigentlich durch einen Zufall gekommen, weil mich der Produzent letzten Sommer angerufen hat und er gefragt hat, ob ich das machen möchte. Und da hatte ich nur die Erinnerung, dass ich Skandal im Sperrbezirk bei meiner Abi-Party gehört habe und dachte so, gibt es die überhaupt noch? Also spielen die noch irgendwie Musik? Und dann habe ich eigentlich gedacht, nee, mache ich nicht, weil ich nicht so einen emotionalen Bezug hatte. Und habe aber dem Stefan, dem Produzenten, gesagt, dass ich gerne die beiden mal treffen möchte. Also den Günther und den Barney, die wohnen ja auch in München. Und dann habe ich die beiden im Garten getroffen, getrennt voneinander. Und das war total schön, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass das gar nicht so vielleicht ein Film wird über, nur über die Band, sondern auch ein Film über Freundschaft. Weil die beiden so lange zusammen sind und wenn man fast 50 Jahre befreundet ist, dann ist das schon was anderes, wenn man 3 Jahre befreundet ist. Und das war irgendwie so in der Luft und ich fand das irgendwie total spannend. Ja.
Sie haben dann auch die Begegnung mit den beiden, mit ehemaligen Bandmitgliedern im Film mit hineingenommen, aber auch ganz viel altes Material aus den frühen 80ern, vor allem als sie sehr berühmt waren. Wie haben Sie sich diese Fülle an Material erarbeitet und überhaupt einen Zugang verschafft?
Das war wirklich eine Heidenarbeit, weil in 10 Monaten das alles sichten. Aber wir haben ja den Bayerischen Rundfunk als Co-Produzenten und die haben einen Schatz an Archiv und das funktioniert auch super. Und da bin ich irgendwie immer hin und habe mir, wenn ich Zeit hatte, die Sachen angehört, angeschaut und hinzu kommt auch noch, dass der Michael Verhoeven einen Spielfilm gemacht hat und in dem Spielfilm wird die ganze Bandgeschichte erzählt. Und das ist natürlich für einen Dokumentarfilmer auch ein Schatz, weil wir konnten um das Szenische herum eigentlich schneiden, um die Band so zu zeigen, wie sie angeblich war. Also so diese Verwirklichung von Spielfilmmaterial, die hat super viel Spaß gemacht, genau.
Und Sie haben dann eben auch sich mit Günther Siege unterhalten, unter anderem. Und was mir so auffiel, ist, die haben stecken voller Anekdoten, sie erzählen sehr viel. Es wirkt aber immer so, auch aus heutiger Sicht, dass sie gar nicht genau wissen, quasi wie ihnen geschehen ist. Also, dass sie keinen wirklichen Masterplan hatten. Es war irgendwie mehr so eine Band, die eben den Rock'n'Roll von Chuck Berry in München machen wollten. Wie haben Sie das erlebt?
Ich habe das auch so erlebt, dass die beiden oder dass die Band in diese ganze Erfolgsgeschichte ziemlich reingerutscht ist. Ich habe aber auch gemerkt, dass die extrem professionell sind und das, was sie da tun, nämlich auf die Bühne gehen und halbwegs komplexe Musik machen, also die Chuck Berry Songs sind, glaube ich, nicht so einfach zu spielen, dass die das lange trainiert haben. Also die haben ja irgendwie so 8 Jahre, glaube ich, in so Clubs gespielt und da haben die Programme gehabt von abends 7 Uhr bis 23 Uhr und die mussten Top 40 Hits spielen, hintereinander weg. Und das ist eben was, was man richtig üben muss. Und als dann die ganze Medienmaschinerie losging, da konnten sie immer auftreten und das spielen. Und das, was mit den Interviews und so passiert ist, das hat sie, glaube ich, echt sehr überrumpelt. Ja.
Was war das eigentlich für ein Schritt, als Sie vom Deutschen ins Bayerische gewechselt sind, sprachlich?
Das war ja eine Geschichte, dass der BR eine Radiosendung hatte und der Georg Kost ja diese Radiosendung moderiert hat und der war Fan von der Band. Der hat die in dem Club in Schwabing, im Memoland, angehört auf Englisch und hat dann eine Hausband gesucht für seine Sendung. Und da ist ihm das eingefallen, dass sie bayerisch singen müssen, weil der Bayerische Rundfunk und so weiter. Und dann hat der Günther das ausprobiert.
Sie haben auch ein Zitat vom Journalisten, glaube ich, ist es, der so irgendwann sagt, Sie kommen aus Bayern, man versteht Sie trotzdem, wie kommt das? Mhm. Wie muss man das heute in der Zeit verstehen? Welche Bedeutung hatte es, dass dann plötzlich eine deutsche Rock'n'Roll-Band bayerisch gesungen hat?
Das kann ich jetzt nur aus der Perspektive sagen, dass ich dann im Nachhinein mal irgendwann gehört habe, dass die ja bayerisch singen. Es kommt aber auch so, das Skandal im Sperrbezirk ist ja hochdeutsch. Und alle Hits der Neuen Deutschen Welle, Wo bist du und Ich schau dich an, sind auch hochdeutsch. Deswegen haben sie eigentlich den dicksten Erfolg ja gehabt mit hochdeutschen Titeln und nicht mit den bayerischen. Und das Bayerische ist so das, was die Seele in München und in Bayern ausmacht. Also das sind alles Lieder, die jetzt nicht in den Charts waren, aber hier hoch und runter gespielt wurden. Ja.
Und wie war eigentlich dann das Verhältnis zur Neuen Deutschen Welle? Was haben sie darüber erzählt?
Dass die eigentlich gar nicht dazugehörten. Ich glaube, das ist ein Phänomen gewesen, dass die Band da war, eigentlich Rock'n'Roll machte und dann plötzlich die NDW war und dann wurden die dazu gerechnet. Und man muss natürlich auch musikalisch sehen, dass die, ich meine, Ich schau dich an, ist vom Rhythmus ja sehr ähnlich wie Da, Da, Da. Und Wo bist du ist ja auch so ein Punk-Ding und das passte einfach super rein. Und auch dieses Skandalgeschrei ist ja auch so sehr ekstatisch und das hört sich ja fast an wie Nina Hagen in der alten Version. Und das ist, meiner Meinung nach, ist es einfach so gut zusammengekommen. Ja.
Mitte der 80er nahm dann so ein bisschen der Ruhm ab. Es gab eine Krise, einige Bandmitglieder gingen dann oder neue kamen. Und als wie offen haben Sie die Ursprungsmitglieder erlebt im Sprechen genau über diese Krisen?
Also die Interviews, die wir gemacht haben, die waren natürlich vorbereitet. Also ich mache kein Kamera-Interview, ohne dass man sich ohne Kamera trifft. Das heißt, das war alles schon so vorbereitet, dass die genau wussten und auch vorher sagen konnten, sie möchten über den Ausstieg sprechen oder nicht sprechen. Und das war dem Michael Busse und auch dem Schlagzeuger Franz Trojan beides wichtig, dass sie dann auch alles sagen und jetzt nicht irgendwas Oberflächliches von sich geben.
Ja, gerade Franz Trojan erzählt ja relativ offen darüber, was der Ruhm auch mit ihm angestellt hat, nämlich, wie er es sagt, er hat sich nicht sonderlich gut verhalten, er hat zu viel getrunken, zu viel Drogen genommen. Das ist dann schon so ein bisschen so auch das Rock'n'Roll-Leben, das damit durchkommt, oder?
Genau, ja, das war bei den Szenen mit Franz Trojan uns sehr wichtig, dass wir das Rock'n'Roll-Leben auch so zeigen, wie das Klischee ist und auch wie vielleicht die Wirklichkeit ist oder war. Und das ist beim Franz Trojan natürlich wirklich so gewesen, dass er wie so ein gefallener Engel bei der Band war oder dann rausgeschmissen wurde oder rausgegangen ist, aber eben alles mitgenommen hat, was man als Rockstar machen kann. Und das finde ich für die Geschichte total wichtig. Und ich glaube, da hatte er Lust, drüber zu sprechen.
Ich fand ja besonders charmant auch sehr am Anfang, wenn die Band jetzt auf Tour geht und sie sich dann morgens recken und strecken und sagen, ouch, mein Rücken, ouch, meine Knie. Ja, ja, also die Wehwehchen kommen, aber einen echten Rock'n'Roller kriegt man nicht klein, so nach dem Motto. Inwieweit ist der Film auch ein so ein bisschen Ergründen der Frage, wie man als Rock'n'Roller in Würde altern kann?
Ja, ja, das ist eigentlich auch die zweite Essenz nach der Freundschaft, weil der Günther ist jetzt, glaube ich, 71 oder 72, Barney ist, glaube ich, 6, 7 Jahre jünger und alle anderen sind auch nicht unbedingt mehr 35 oder 25 und das war natürlich auch für uns die Entscheidung, dass wir auf Tour mitgehen und beobachten, wie machen das die Herren heute und das sollte eben auch augenzwinkernd sein und ich finde, dass sich dann die Zuschauer auch vielleicht übers Alter Gedanken machen können.
Sind Sie denn der Frage näher gekommen oder der Erklärung näher gekommen, was diese Band 40 Jahre dann doch ja doch zusammengehalten hat, dass es sie so lange gibt?
Also da habe ich nur so eine kleine Theorie. Ich glaube, das liegt erstmal daran, dass der Günther die alle zusammenhalten kann und dass der Günther einfach liebt, auf die Bühne zu gehen und der Barney auch. Und wenn die beiden zusammen auf der Bühne sind, dann gibt es immer so einen Moment, wo der so ein bisschen, vielleicht gar nicht so ein bisschen, er wird sehr magisch und dann funktioniert es. Und ich glaube, dass es der Grund, warum das immer weitergehen muss. Ich glaube nicht, dass das an Geld oder an sowas liegt. Ich glaube, es liegt an diesem kleinen Moment auf der Bühne sein.
Jens Pfeiffer, der Regisseur des Films der Spider-Murphy-Gang, des Dokumentarfilms, der ist jetzt im Kino zu sehen. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ja, bitteschön. Gern geschehen.